Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin ja Evangelist im Missions- und Bildungswerk Neues Leben. Hatte jetzt wieder mal eine Evangelisation bis Mittwoch. Hat viel Freude gemacht. War sehr schön. Und ich darf aber auch im Rahmen meiner Tätigkeit bei Neues Leben in Kasachstan unterwegs sein. Das mache ich schon seit 30 Jahren eigentlich. Da hat das begonnen damals. Und danke, dass ihr die Brillen gesammelt habt. Ich wollte euch da einfach ein paar Bilder zeigen und ein paar Impressionen hier vorstellen, mitgeben. Ihr habt eigentlich schon so eine kasachische Mentalität hier in der Gemeinde. Finde ich super. Ihr kommt später, die Uhrzeiten spielen keine große Rolle. Gemeinschaft spielt eine große Rolle. Und Freude aneinander, das ist so kasachisch. Ne? Also von daher ist ganz gut, dass ihr da was von habt. Mir ist das sympathisch. Hat jemand irgendwie, kommt jemand aus Kasachstan oder hat da irgendwie Wurzeln? Oder hier, spricht jemand Russisch? Keiner, okay. Ja, sehr gut. Also, ganz kurz, hier seht ihr, Kasachstan ist der Mittelpunkt der Welt. Ist ungefähr oder fast achtmal so groß wie Deutschland und sehr geprägt durch Russland, gehörte früher zur Sowjetunion. China hat große Einflüsse nach Kasachstan, Europa im Westen und auch die arabische Welt im Osten. Es ist praktisch so ein Brückenstaat. Alles wirkt auf Kasachstan ein. Und eigentlich ist es ein absolut faszinierendes Land. Und ich möchte euch mal zwei Dinge sagen, die ich da so spannend finde. Die Geschichte der Gemeinde Jesu in Kasachstan ist sehr jung. Anfang der 90er Jahre wusste man von 5 an Jesus gläubige Kasachen. Ja, von 12 Millionen, die in dem Land leben. Also 5. Und dann kam in den 90er Jahren so eine Erweckung. Da kamen 10.000 bis 12.000 Kasachen zum Glauben. Das war natürlich großartig. Und dann sind ein paar Tausend aber auch wieder zurückgegangen in ihr altes Leben. Jetzt spricht man von 6.000 Kasachen, die Jesus nachfolgen. Und wenn man das umrechnet, 12 Millionen, 6.000, dann sind das 0,05% Kasachen, die an Jesus glauben. Jetzt kommen wieder Kasachen zum Glauben. Es wächst wieder und das ist sehr schön. Und wir können eine Menge tun. Das finde ich absolut spannend. Und das Zweite ist, dass Gott, glaube ich, uns als Deutsche dafür vorgesehen hat, den Kasachen das Evangelium zu bringen. Und das hat mit der russlanddeutschen Geschichte zu tun. Die wurden ja damals zwangsdeportiert im Zweiten Weltkrieg nach Kasachstan. Ja, meine Frau ist ja auch da in Kasachstan geboren. Also ich kenne so ein bisschen die Geschichte, wie das lief. Und die haben da ein gutes Zeugnis hinterlassen, die Russlanddeutschen, obwohl sie die Kasachen nicht missioniert haben. Wenn wir kommen, dann haben wir offene Türen. Damals haben die Kasachen den Deutschen geholfen, als die praktisch mit nichts anfangen mussten. Als die Deutschen es zu etwas gebracht haben, haben sie den Kasachen Arbeit gegeben. Und die Kasachen sagen heute, die Deutschen, das waren gute Nachbarn, das waren gute Leute. Und die Russen können denen nicht so das Evangelium bringen. Ja, das sind 4 Millionen Russen noch im Land. Und gegenüber den Amis sind sie auch absolut skeptisch. Aber wenn die Deutschen kommen, dann öffnen sie ihre Türen und ihre Herzen. Und das ist einfach super. Und ich zeige euch mal was mit den... das ist eine kleine Impression, ein kleiner Film, 1 Minute. Ja, das waren ein paar Impressionen von unserer letzten Reise im September. Und die Frau da zum Schluss, das war eine Lehrerin aus Kanada, die an der internationalen Schule in Almaty unterrichtet. Und sie sagte, wir können es gar nicht hoch genug einschätzen, was es für die Kasachen bedeutet, dass wir ihnen unsere Nähe schenken oder ihnen zuhören oder eine Umarmung. Und das ist tatsächlich so. Das sind absolute Gemeinschaftsmenschen, die Kasachen. Alleine gehen die ein. Die brauchen Gemeinschaft. Und wenn wir uns ihnen zuwenden, dann geht ihr Herz auf. Und ich wollte euch mal zeigen, was mit den Brillen passiert. Wir gehen mit Optikern da regelmäßig hin und machen Sehtests. Und Leute, die keine Brille haben, viele, die noch nie eine Brille hatten, bekommen eine Brille und können plötzlich sehen. Also es sind Leute dabei, die, was weiß ich, -5, -8, Rekord war -22 Dioptrien. Und die Frau war Putzfrau. Auf alle Fälle, also Menschen, die vorher nicht gut sehen konnten, bekommen plötzlich eine Brille. Und das ist so ein hochemotionaler Moment, wenn dann, manche wollten schon die Messbrille mit nach Hause nehmen und behalten, als es dann gepasst hat. Und wenn die plötzlich sehen können und lesen können, das ist unglaublich. Und dann fließen Tränen und dann öffnen sie sich und dann gibt es auch oft Möglichkeiten, für die Leute zu beten. Das Besondere ist ja, dass in so einem Land, das ist ein muslimisches Land, also die Kasachen sind Muslime und es ist ein autoritärer Staat, es ist ein Überwachungsstaat, dass wir trotzdem so viele Möglichkeiten fürs Evangelium haben. Ja, hier, das sind so ein paar Impressionen. Wir gehen jetzt im Mai wieder mit 5 Optikern nach Kasachstan, sind ein Team mit 18 Leuten und machen dort diese Einsätze jedes Jahr. Ja. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit sind auch die Hilfstransporte, weil es dort so viel Not gibt. Auch während Corona war es ganz katastrophal, aber auch jetzt noch viele arme Menschen, die nichts haben. Und wir bringen da auch medizinische Hilfsgüter hin, haben schon viele Krankenhäuser damit versorgt, Pflegebetten und vieles andere auch. Und das ist einfach Gold wert und Menschen kommen auch über diesen Weg zum Glauben. Und wir haben jetzt die nächste Sammlung, ist im Mai, Juni in Wölmersen. Also ihr könnt da gerne mitmachen. Was wir brauchen, sind zum Beispiel Kinderkleidung, Spielsachen. Wir brauchen ja alle möglichen guten Kleider und Schuhe und verschiedene Sachen. Es gibt da, ich könnte euch da nochmal eine Information zukommen lassen. Also wer da was hat, einfach in den Karton packen und in Wölmersen vorbeibringen. Ja, oder hier kann auch einer zusammen die Sachen ein bisschen sammeln und nach Wölmersen bringen. Das wird im Ende Mai, Anfang Juni sein. Da werde ich euch nochmal informieren. Aber da könntet ihr gut helfen, wenn ihr Sachen übrig habt. Ja, gute Sachen, die wir dort weitergeben. Ja, hier sieht man so ein bisschen was von der Verteilung. Da habe ich gleich noch was. Ich mache das mal so ein bisschen schnell. Und ein wichtiger Zweig, wir haben in ganz Kasachstan 30 Projekte, die wir unterstützen. Eins der ersten Projekte war in dieser Kinderonkologie. Es gab in ganz Kasachstan nur eine Kinderkrebsstation. Und die war so überfüllt, dass Kinder sogar in der Besenkammer ja noch hingelegt wurden. Und die Leute machen das mit so einem großen Herzen dort, kümmern sich um die Kinder. Und man muss wissen, die müssen sehr weit anreisen. Die Behandlung des Kindes wird bezahlt, aber alles andere nicht. Das heißt, die Begleitperson muss alles selbst zahlen, Geld auch für Hygieneartikel, für Lebensmittel, für Medikamente gegen Nebenwirkungen und so weiter. Und wir haben ein Team, das diese Leute unterstützt. Und manche Eltern verkaufen dann alles. Die verkaufen ihre Möbel, die verkaufen ihr Auto. Manche haben sogar ihr Haus veräußert, damit sie das Kind in der Krankheit begleiten können. Und dann stirbt das Kind und dann haben sie nichts mehr. Und das ist so ein wertvoller und guter Dienst. Also die Mitarbeiter dort, die sich da kümmern, und das ist in einem muslimischen Kontext, das muss man verstehen. Ja, die dürfen trotzdem auf die Station, die dürfen für sie beten, die begleiten nachher die Familien. Auch wenn das Kind gestorben ist, bleiben sie noch dran. Und wir haben da schon viele Wunder erlebt, aber auch unglaublich viel Trauriges. Und die haben so eine WhatsApp-Gruppe, ne? Die nennt sich die Streiterinnen Christi, weil das einfach mental so eine Herausforderung ist und auch emotional. Und die treffen sich jeden Abend um 10 Uhr, treffen die sich da online zum Beten, um für die ganze Arbeit zu beten. Also eine unglaublich wertvolle Arbeit, die wir unterstützen dürfen. Und wir waren jetzt auch da, ihr habt vorhin im Film auch eine kurze Sequenz gesehen, wo wir diese Lebensmittelpakete packen und noch Geschenke mitbringen. Die gehen jede Woche auf die Station und spielen mit den Kindern. Ja, genau, das waren jetzt ganz aktuelle Bilder jetzt vom September, als wir dort waren. Zum Schluss will ich euch noch hier Sergej ganz kurz vorstellen, das ist in Ust-Kaminogorsk. Ihr habt vorhin im Film gesehen, wie der Pastor Jewgeni den Container geöffnet hat, wo die Hilfsgüter drin waren. Wir haben diesen Container, der kam auch hier aus Wölmersen und Hagen zusammen, Harschbach, die Straßenhausener Gemeinde, auch eine EG-Gemeinde, die sammelt auch fleißig mit, weil dort auch eine Optikerin einige Jahre mit war, die Sonja Schenk, vielleicht kennen einige sie. Jetzt heißt es Schneider, danke. Ja, ja. Und der Container ging nach Ust-Kaminogorsk und da sind die geheimdienstlichen Tätigkeiten besonders groß, das haben wir gemerkt. Da kommt eigentlich kein Container durch den Zoll. Der Zollbeamte Sergej, den ihr da in der Mitte seht, übrigens waren wir im Mai dort mit den Optikern und er hat einen Hauskreis begonnen mit Brillenträgern. Das sind alles Leute, die da eine Brille bekommen haben und die sich geöffnet haben und die sich jetzt in einem Hauskreis treffen und die Bibel zusammenlesen. Das ist großartig. So, er war dafür verantwortlich, diesen Transport abzuwickeln. Der Zollbeamte lacht ihn aus und sagt, du glaubst doch selbst nicht, dass der hier durchkommt, und zeigt ihm, auf dem Abstellgleis standen Container aus Israel, aus USA, aus Südkorea, die sind alle vergammelt dort. Die haben die nicht durch den Zoll gelassen. Und dann sagte er zu dem Zollbeamten, im Namen Jesu, in 3 Tagen ist er hier durch. Und ich weiß auch nicht, wo er diesen Freimut hernahm. Nach 2 Tagen war tatsächlich der durch und stand auf dem Gelände der Gemeinde. Und ja, Gott hat da wirklich Wunder getan. Der Zollbeamte sagte, man sieht, dass Gott mit euch ist. Ja, der konnte das gar nicht glauben. Die Zollbeamtin, die ganze Papiere da gemacht hat, ist über den Weg zum Glauben gekommen, weil sie sich da geöffnet hat und die Pastorin hat die Frau dann zu Jesus führen dürfen. Das ist wirklich großartig. Ja, wir waren dann so ein bisschen bei der Verteilung dabei hier, und weil wir Filmaufnahmen machen wollten, also wir wollten unsere Projekte dokumentieren, deswegen waren wir da in dem Haus, 13 Kinder, also das heißt, die Familie hat 6 Kinder, die älteste Tochter hat schon 7 Kinder. Wir wussten gar nicht, wie das ging, aber die muss sehr, sehr früh begonnen haben. Ihr Mann saß im Gefängnis und dann waren in dem Haus, waren 13 Kinder. Und dann erzählte uns die Mutter, dass ihr Sohn, der 15-Jährige, den seht ihr hier oben, dass der Schuhgröße 47 hat und dass der keine Schuhe kriegt. Und dann machen die da das erste Paket auf und da liegen oben ein paar Schuhe drauf und ihr könnt euch schon denken, mit welcher Schuhgröße. Schuhgröße 47. Also ne, wer spendet schon, ich weiß nicht, die kamen hier aus dem Westerwald. Schuhgröße 47, muss so ein Ötzi gewesen sein hier, der aus dem Westerwald, keine Ahnung. Da seht ihr die Schuhe oben. Also da sieht man, dass Gott auch in so kleinen Dingen, ja, das haben wir immer wieder erlebt, dass Dinge einfach passen und dass Gott das schenkt. Und es waren feste Schuhe, die dieser Junge da bekommen hat und diese Familie, und es bleibt Kontakt. Ihr seht, Kasachstan ist ein sehr schönes Land. Also es gibt da ganz viel Steppe, Wüste, Halbwüsten, aber eben auch im Süden und im Osten Altaigebirge. Ich habe gestern noch eine Dokumentation über die Mongolei gesehen in Arte. Das ist ungefähr die gleiche Kultur. Und hier, das ist im Süden an der Grenze zu Kirgisistan und China. Also das ist wunderschön. Und wir machen im Herbst eine Reise, eine Missionspartner- und Kulturreise. Wer da Lust hat mitzukommen, ich habe Flyer dabei. Wir zeigen das Land, faszinierendes Land, aber eben auch die Projekte, die Kultur der Menschen, aber auch das, was wir dort mit eurer Hilfe tun können. Wir machen in diesem Jahr 8 Reisen nach Kasachstan. Da ist ein Jugendcamp dabei, Kinderfreizeiten, Sportcamp mit SRS. Wir machen eine Baufreizeit, ihr habt vorhin im Film gesehen, ja, wir haben da letztes Jahr im September in 7 Tagen einen Rohbau hochgezogen, inklusive Dach, so ein Bauteam mit 8 Leuten, die hier aus Deutschland mitgekommen sind. Also ihr habt auch eure Fähigkeiten, und wenn ihr sagt, okay, Kasachstan, das ist mein Missionsland, oder vielleicht wird es euer Missionsland, dann lade ich euch ein, mit nach Kasachstan zu kommen. Es gibt viele Möglichkeiten, mitzuhelfen. Man muss die Sprache nicht unbedingt können. Klar, es ist toll, wenn wir auch Leute dabei haben, die Russisch sprechen, aber die jungen Leute sprechen auch ein bisschen Englisch und man wird auch übersetzt. Ja. Also herzlichen Dank erstmal für die Brillen, die ihr mitgebracht habt. Die werden einem guten Zweck zugeführt und alles andere können wir auch gut gebrauchen. Dankeschön. Ja, das Lied weckt viele Erinnerungen bei mir. Das kenne ich schon 47 Jahre. Das weiß ich so genau, weil ich dann danach zum Glauben kam. Mit 13 Jahren eine Freizeit mitgemacht, wo das der Schlager war. Ja, trotzdem noch aktuell und trotzdem noch ein schönes Lied, finde ich. Weiß nicht, findet ihr jungen Leute das auch schön, das Lied? Ja, das war ja das älteste Lied, das wir heute gesungen haben, ne? Ja. Gut, das ist der Predigttext. Die Predigt wird heute ein bisschen kürzer, als ihr es gewohnt seid. Nicht traurig sein. Römer 12, 1 bis 2 ist der Predigttext. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die Folie bleibt da so stehen, dann könnt ihr immer mal gucken, wie weit wir sind und könnt der Predigt sozusagen dann Folge leisten. Meine Frau und ich haben ja mal 2 Jahre in Kanada gelebt. Wir konnten dann vor 2 Jahren wieder dort sein und haben eine Rundreise gemacht, unsere Freunde besucht. Und wir haben dort öfter auch Bären gesehen in British Columbia im Norden. Und als wir dort in den Rocky Mountains unterwegs waren, dann sagte ich zu meiner Frau, komm, wir gucken mal, ob wir einen Bären finden. Normalerweise findet man keinen, wenn man einen sucht, sondern die tauchen dann so plötzlich unerwartet auf. Wir fahren von der Straße runter, vielleicht so 1 Kilometer auf so einem Feldweg und plötzlich siehe da ein Schwarzbär direkt vor uns auf dem Weg. Also den hat Gott wahrscheinlich dahin geschickt in dem Moment, keine Ahnung. Es hat funktioniert und wir waren natürlich fasziniert. Und so geht es den meisten, die nach Kanada kommen oder die da in den Norden gehen, die wollen Bären sehen oder die Touristen in den Rocky Mountains. Ja, das ist faszinierend, diese Tiere. Alle möchten eigentlich einen Bären sehen, aber niemand möchte einem Bären begegnen. Das ist ein Unterschied und die Grenzen sind manchmal fließend. Also einen Bären zu sehen ist eine tolle Sache. Ja, man lobt Gott für diese wundervollen Tiere in freier Wildbahn. Und wenn man einem Bären begegnet, ist das unglaublich gefährlich, kann unglaublich gefährlich sein. Da kommt dann plötzlich so eine Dynamik, ja, auf beiden Seiten zustande. Und ja, wie gesagt, das ist echt gefährlich. Und ich dachte, das ist so ein bisschen ähnlich wie in unserem Glauben. Auf der einen Seite sind wir ja überzeugt und fasziniert von unserem Glauben und freuen uns an dem Glauben an Jesus und an dem, was er für uns getan hat. Aber wollen wir ihm wirklich begegnen? Denn das könnte gefährlich werden im übertragenen Sinne. Also Gott zu begegnen ist gefährlich. Er ist zwar durch und durch gut, ja, aber er ist nicht zahm. Also es wird eine Dynamik auslösen in unserem Leben, wenn wir bereit sind, ihm wirklich zu begegnen. Ja, meistens ist es so, dass wir so einen gewissen Sicherheitsabstand halten und uns das nicht so nah an uns ranlassen, weil es eben ja Veränderung bedeuten könnte, die wir dann vielleicht gar nicht wollen. Das Thema ist ja ein Leben für Gott, Jesus begegnen. Und ich bin der Überzeugung, ob und wie intensiv wir Gott begegnen. Viele sagen ja, ich möchte was erleben mit ihm oder ich möchte ihm begegnen, hat damit zu tun, ob wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Da gibt es einen Zusammenhang. Und Paulus sagt hier, stell dein Leben Gott zur Verfügung. Das ist eigentlich so das Grundthema von diesen 2 Versen. Stell dein Leben Gott zur Verfügung. Und wenn es um so eine wichtige Entscheidung in meinem Leben geht, ist ja die Frage, was motiviert mich? Also alles Verhalten ist motiviert. Was motiviert mich, so eine Entscheidung zu treffen, mein Leben Gott zur Verfügung zu stellen? Denn ihr werdet mir recht geben, diese Entscheidung verändert ja alles. Ob ich jetzt für Gott, also ob ich sage, ich lebe für Gott oder ich lebe für mich selbst. Ich glaube, dass viele Christen schon bekehrte Leute sind, wenn ich das mal so sagen darf, und doch für sich selbst leben, ihre eigenen Ziele haben und ihr Ding machen. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, Gott, mein Leben gehört dir und ich lebe für dich, oder ob ich für mich selbst lebe. Und das hinterlässt auch Spuren. Und das ist so mein erster Punkt, und den Paulus hier auch nennt. Die Motivation, Gott unser Leben so ganz zur Verfügung zu stellen, kommt aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Seht ihr, wenn wir auf uns schauen, wie stark unsere Liebe ist, da verzweifeln wir. Also es steht mal im Alten Testament, eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Also da ist nicht viel zu holen. Wir schaffen das nicht, Gott so von ganzem Herzen zu lieben und so hingegeben zu sein. Da muss etwas
vorgeschaltet werden, sozusagen. Und Johannes schreibt das ja auch. Er sagt, die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und deshalb ist an der Stelle die wichtige Frage, was hast du verstanden über Gott und seine Liebe? Was hast du wirklich verstanden über Gott und seine Liebe, die er auch für dich hat? Und ich bin überzeugt, es beginnt mit dieser Erkenntnis und mit dieser Erfahrung. Und wahrscheinlich ist das auch unterschiedlich intensiv bei jedem von uns. Ich will da keinen Maßstab irgendwie aufstellen. Aber daran entzündet sich unsere Liebe zu ihm. An dem, was er zuerst uns erwiesen hat oder uns gezeigt hat. Und das ist genau das, was Paulus hier schreibt. Ich habe euch vor Augen geführt. Da meint er nämlich die ersten 11 Kapitel im Römerbrief. Der hat 11 Kapitel über die Liebe Gottes gesprochen. Also wie hoffnungslos wir verloren sind. Ja, voll in, also keine Hoffnung. Aussichtslos. Ja, und dann ist Gott gekommen. Ja, wir sind verloren und dann hat er uns seine Gnade geschenkt und er gab sein Leben für uns. Er hat uns zuerst geliebt. Und er sagt, ich habe euch das vor Augen geführt, was Gott getan hat. Und ja, ich schaue manchmal mit meiner Frau Liebesfilme. Ne? Ich gebe das zu. Ja, das mache ich auch nur ihr zuliebe. Und ich sage euch, und das sage ich auch mal, wie das so abläuft. Also am Anfang, wenn das dann so anfängt, sage ich ihr meistens schon, wie es ausgeht. Und das mag sie natürlich überhaupt nicht. Ja, könnt ihr verstehen. Aber ich kann dann manchmal nicht so, ich sage dann schon ungefähr so, wer dann nachher zusammenkommt und so. Und obwohl ich mich da so ein bisschen lustig mache, dann schon mal, ich muss mich da sehr disziplinieren, dass ich da nicht zu viel sage, am Ende, wenn das dann zusammenkommt, also wenn das Happy End kommt, wenn das zusammenkommt, was zusammengehört, sitze ich da plötzlich und bekomme feuchte Augen und Tränen und bin da emotional berührt. Und man würde denken, ja, wie passt das zusammen? Ja, ich darf das dann ihr natürlich nicht zeigen. Aber sie weiß das ja schon längst, dass das passiert. Das hängt damit zusammen, dass unser Gefühl zwischen Fiktion und Realität nicht unterscheiden kann. Wir wissen genau, das ist gespielt. Wir können uns auch vielleicht noch lustig machen über diesen Film. Und dann kommt so ein emotionaler Moment und berührt uns doch und wir vergießen Tränen. Weil wir so gestrickt sind. Unser Gefühl unterscheidet das nicht. Und ich möchte mal sagen, erst recht im richtigen Leben, wie emotional ist denn das, wenn zusammenkommt, was zusammengehört? Wenn da so ein Happy End ist im Leben, wonach wir uns alle sehen, worauf wir alle hin angelegt sind. Weil Liebe immer sich auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, und wie schmerzhaft ist das, wenn Liebe nicht erwidert wird. Und wir haben alle unsere Erfahrungen. Wenn man liebt, liebt, liebt und es kommt nichts zurück, dann irgendwann geht das nicht mehr, schaffen wir das nicht mehr. Bei Gott ist es anders. Also Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Und wir brauchen auf den Glauben übertragen, dieses Happy End. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Eigentlich, vielleicht müssen wir das mit dem Glauben romantischer sehen. Es geht in dieser Hingabe einfach um die größte Liebesgeschichte dieser Welt. Und die Liebe Gottes sucht ihre Erfüllung in unserer Hingabe an ihn. Gott sehnt sich danach. Er hat alles gegeben für uns. Er hat sich geopfert. Er konnte nicht mehr geben. Hätte er mehr geben können, hätte er es getan. Er hat alles gegeben mit dem einzigen Ziel, dass wir ihn zurückleben und dass wir auch Ja sagen und dass wir uns ihm ganz hingeben. Und Paulus schreibt, das ist dann der nächste Vers, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und hier liegt die Betonung auf ganzes Leben. Also es geht darum, um unsere ganze menschliche Existenz. Und das ist ja logisch. Also wir sagen ja in der Beziehung auch nicht, hey Schatz, ich liebe dich nur halb oder ja, ich liebe dich nur sonntags oder so. Das wäre eine Beleidigung, ne? So. Also der andere erwartet ja, dass meine ganze Liebe allein ihm gehört und vollständig ist, ohne Abstriche. In dem Moment, wo ich Abstriche mache, ja, ist es nicht mehr die Liebe. Die Gefahr besteht, dass wir bei der Hingabe auch sehr stark an unser Innerstes denken. So, wir sprechen von Herzensfrömmigkeit, also das ordnen wir so der Seele zu und so nach dem Herzen und so und meinen dann vielleicht bestimmte Gefühle, die wir haben, auch wenn wir hier so zusammen Gott loben und preisen und in der Gemeinschaft sind, ist das gar nicht so schwer. Und dann am Montag machen wir doch wieder unser Ding, ja? Weil einfach die Erdanziehungskraft der Gewohnheiten, die wir so im Alltag haben, so stark ist, dass da nicht mehr so viel von den schönen Gefühlen übrig ist, die wir hier so haben. Und deswegen sagt Paulus hier, nee, es geht um eure ganze Existenz, es geht um euer ganzes Leben. Der Glaube ist nicht nur so ein Bereich deines Lebens, sondern er umfasst alles und er durchdringt alles und hat Auswirkungen auf alle deine Lebensbereiche. Und dann brauchen wir auch nicht mehr extra sagen, hey, gib mir dein Geld oder gib mir deine Zeit oder deine Beziehungen oder wenn du Entscheidungen triffst oder dein Fahrstil oder was weiß ich, ja, all die Dinge. Das muss ja nicht mehr alles extra erwähnen, sondern er, manche kriegen Kopfschmerzen, wenn ich vom Fahrstil spreche. Ich sehe. Und das passt auch zu dem Bild von dem Opfer und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Wir denken mal kurz an das Opfer, weil das hilft uns an der Stelle. Wir wissen, im Alten Testament wurden Opfer in den Tempel gebracht und die wurden weggegeben, die wurden verwendet, verbrannt. Also niemand wäre auf die Idee gekommen, die wieder mit nach Hause zu nehmen. Ja, die Reste wurden dann schon mal beim Speiseopfer dann auch aufgegessen und so weiter. Aber es war weggegeben an Gott. Und wenn ihr was, ich weiß ja nicht, wie ihr Kollekte einsammelt, ne, in Beutel oder so, ne, das nehmt ihr nachher auch nicht wieder raus und nehmt es mit nach Hause, so als Symbol, ne, geben wir mal so. Aber letztendlich, real macht es keinen Unterschied. Sondern ihr gebt etwas weg an Gott. Und wenn Paulus hier dieses Beispiel vom Opfer nimmt, dann meint er, wir geben unser Leben weg an Gott. Also mein Leben bleibt geopfert. Es ist weggegeben an Gott. Und jetzt kommt ein Denkfehler, den viele haben. Und ihr könnt ja vielleicht mal nicken, wenn ihr das auch so immer gedacht habt oder noch denkt, dass wir hoffen, dass wir irgendwann mal so weit sind, dass wir so Gott ganz hingegeben sind. Also ja, wir denken, so ganz ist das noch nicht, ne? Wenn wir so unser Leben betrachten, da gibt es so ein paar Lebensbereiche. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir sagen können, ich bin Gott so ganz hingegeben. Aber dieser Gedanke hilft uns nicht, weil er falsch ist. Sondern das, was Paulus hier sagt, ist, das ist eine einmalige Sache. Du musst dich jetzt erstmal entscheiden. Das heißt, du musst nicht versprechen, dass du alles richtig machst und dass du perfekt bist. Das ist niemand. Sondern aber du musst diese Entscheidung ein für alle Mal treffen. Gehörst du dir selbst oder gehörst du Gott? Das ist der Punkt. Das ist eine einmalige Sache. Das ist nicht eine Sache, wo ich mich jeden Tag oder kommt das wieder, entscheide ich mich, gehöre ich jetzt Gott, gehöre ich mir und so weiter. Ja, es ist so, als ob Gott uns da auch ab und zu erinnert. Es ist eine einmalige Entscheidung. Und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen mit hineinnehmen in meine Praxis, wie ich das so erlebe. Ihr denkt ja, weil ich darüber predige, bin ich schon mindestens ein Stück weiter als ihr. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich gar nicht so. Sondern ich bin auch mit dieser Frage mein Leben lang schon irgendwie auch am Kämpfen. Und ich freue mich, dass ich das auch immer besser verstehen darf. Und einige sind da bestimmt weiter von euch. Es sind zwei Punkte, die mir an der Stelle wichtig sind. Das erste ist, es kommt darauf an, dass ich diese Entscheidung in die einzelnen Lebensbereiche hinein übersetze. Also ich habe da eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Und das ist so ein bisschen, ich nehme gleich den Vergleich auch mit der Ehe. Ne? Da hat man ja auch gesagt, ich will dir treu sein und ich liebe dich bis ans Lebensende und so weiter. Da habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Ja? Und meine Frau erinnert mich auch immer daran. Ne? Also komme ich gleich noch dazu. Aber was ich erstmal sagen will, also in die einzelnen Lebensbereiche übertragen. Das war zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein unverfängliches Beispiel. Es gibt auch viele verfängliche, die ich jetzt hier nicht erzählen würde. Aber zum Beispiel das Thema Geld. Als junge Mitarbeiter im Missionswerk haben wir immer Probleme mit dem Geld gehabt. Und ich würde jetzt sagen, das wäre so meine Seite, ich habe auch so wenig verdient. Aber das Problem ist meistens, dass man mehr ausgibt, als man einnimmt. Ist eigentlich ganz einfach. Da muss man halt weniger ausgeben. Aber das war ein Kampf, mit dem Geld zurechtzukommen. Und ich wollte, dass Jesus der Herr wird über diesen Bereich, weil da war so viel Unordnung und da war so viel Streit. Man kann sich wunderbar über Geld streiten, auch in Beziehungen. Und das war so ein Unfrieden. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte, dass da Frieden hineinkommt. Das hat Jesus geschenkt. Ich bin da total dankbar, dass ich in dem Bereich tatsächlich Frieden habe. Weil ich diese Entscheidung, dass mein Leben Gott gehört, das sollte auch Auswirkungen auf meinen Umgang mit Geld haben. Ja, ganz praktisch. Und so können wir alle Bereiche unseres Lebens nehmen. Oder wenn wir Probleme, sag mal, mit Sexualität haben oder so, das ist ja oft so eine langwierige, elende Geschichte, die man dann nie so richtig abwerfen kann. Aber das gleiche Prinzip, die gleiche Fragestellung. Jesus, hilf mir, komm da mit hier rein. Ich schaff das nicht, ja. Komm da bitte mit hinein und zeig mir, wie es geht. Und ich bin auch bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und komm, ja, ich will, mein Leben gehört dir, du weißt das. Aber das ist immer anders. Und ich möchte, dass da auch Frieden hineinkommt und Freiheit. So können wir alle Bereiche nehmen. Und der zweite Punkt ist, dass ich bereit bin, mich da immer wieder daran messen zu lassen. Ich vergesse das manchmal, weil ich bin dann initiativ und so und mache Dinge und manchmal merke ich auch, ich will gar nicht auf Gott hören, will mein Ding machen und so. Dass Gott immer wieder mich korrigieren darf und mir auf die, so stelle ich mir das vor, von hinten auf die Schulter klopfen darf und sagen kann, hey Markus, wir haben doch einen Deal. Ja, du gehörst auf mir. Ja, was machst du da gerade? Dass er das darf. Und da nehme ich gerne als Beispiel auch unsere Ehe, ja, weil da geht es ja auch um Unterordnung, um gegenseitige Unterordnung. Und da will man auch nicht so auf den anderen oft hören. Also ne, zum Beispiel, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich esse gerne Schokolade ganz auf. Und meine Frau isst immer nur ein Stückchen. Ne, ich verstehe nicht, wie das geht. Also dass man nur ein Stückchen essen kann. Und dann zufrieden ist, ja. Ich bin einer, der, wenn die auf ist, dann muss man die ganz aufessen. Aber meine Frau, obwohl wir schon, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir verheiratet sind, ich glaube 35 Jahre oder noch länger, kann mich nicht verstehen, ja, bis heute nicht. Ganz komisch, oder? Und dann sagt sie, ich will nicht, dass du die ganze Tafel Schokolade isst. Jetzt ist die Frage, höre ich auf sie oder nicht? Und wenn sie dann sagt, naja, du gehörst ja mir, und das ist ja absolut biblisch, ne? In der Bibel steht ja, der Mann gehört ja nicht mehr sich selbst, sondern der Frau. Also wenn das wirklich stimmt und wenn ich das leben will und umgekehrt auch, die Frau gehört ja nicht mehr sich selbst, sondern dem Mann, dann erinnert sie mich jetzt ja auch an diesen Deal und sagt, hey, ne, ich will nicht, dass du so dick wirst, das reicht, ne, oder so, oder das hauptsächlich geht es um Gesundheit, ne, also eine ganze Tafel Schokolade ist ungesund. So, dann esse ich nur eine halbe Schokolade. Also die Frage ist ja, sind wir bereit, gibt es Leute in unserem Leben, die uns korrigieren dürfen, wenn ich mal auf der Ebene bleibe? Und gibt es Leute, hören wir auch auf unseren Partner, das finde ich total wichtig, dass die Männer auf ihre Frauen hören und dass die Frauen auf ihre Männer hören. Dass wir gegenseitig uns da ernst nehmen und nicht jeder sein Ding macht. Das ist biblisch. Und es geht um das Thema Unterordnung. Das gleiche Prinzip ist bei Gott, dass Gott sagt, hey, Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind. Er weiß, dass wir, wie wir ticken und was wir machen. Und er vergibt uns auch immer. Er ist gnädig. Er hebt uns immer wieder auf. Aber er sagt, hey, jetzt musst du nochmal dir überlegen, wem gehörst du eigentlich? Gehörst du mir oder gehörst du dir? Willst du in der Freiheit leben oder willst du in der Bindung leben? Oswald Chambers hat gesagt, den Anspruch auf mein Recht auf mich selbst an Gott abgeben. Das ist Hingabe. Den Anspruch auf mein Recht, auf mich selbst, an Gott abgeben. Jan Paulus sagt, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Hier steht das Wort im Griechischen logizomai, logisch. Also das ist der logische Gottesdienst, dass wir unser Leben Gott als Opfer geben, eine einmalige Sache und uns immer wieder auch korrigieren lassen, es in unsere Lebensbereiche übertragen. Das ist das, was Sinn macht. Das ist eigentlich das, die Erfüllung, die Gott uns auch verspricht, die wir erleben, weil dann zusammenkommt, was zusammengehört. Denkt an das Happy End, an die Liebesgeschichte. Ja. Gottes Liebe kommt zu ihrem Ziel, wenn wir uns ihm als Opfer hingeben. Und jetzt haben wir noch 3 Minuten und das schaffen wir noch. außer ihr sagt, ich darf noch 1 Minute länger. Ich versuche es auf einen Punkt zu bringen, was jetzt das war alles Vers 1, worüber wir gesprochen haben. Was jetzt in Vers 2 steht, da gibt es einen Unterschied in der Zeitform. Die Zeitform, die hier im Griechischen gewählt ist, meint immer wieder aufs Neue oder jeden Tag neu. Also die eine Entscheidung, dass Gott mein Leben ist, ist eine einmalige Sache. Die kann ich zwar mal wieder erneuern, aber Das muss stehen. Wenn das nicht klar ist, wirst du immer Probleme haben. Das muss stehen. Und das andere ist, was du täglich machst. Du richtest dich nicht nach den Maßstäben dieser Welt und du lässt dein Denken erneuern durch Gottes Wort. Das sind die zwei Dinge. Musst du jeden Tag wieder neu sagen, Jesus, ich will heute mit dir leben, ich will ohne dich nichts tun. Was prägt mich? Was lasse ich an mich ran? Hier steht das Wort Schema. Lasst euch nicht in das Schema dieser Welt pressen. Ich sage jetzt nicht so viel darüber, weil wir uns wahrscheinlich alle vorstellen können, dieser Geist dieser Welt, der Stolz, der Egoismus, dass der Mensch denkt, er schafft es ohne Gott. Und all diese Prägungen, die kommen über die Medien und so weiter. Ich erzähle euch noch eine Geschichte zum Schluss aus Kasachstan. Und das ist Aitkase, das ist ein Hirte, der ein Moslem, dem sein Papa, der war Imam. Und als der auf dem Sterbebett lag, hat er zu seinem Sohn gesagt, Aitkase, lies das Neue Testament. Weil es gibt ja den Hinweis im Koran auch zu dem Injil, zu dem Neuen Testament, das mehr über Jesus offenbart. Und dann liest er das Neue Testament, kommt zum Glauben. Ist aber mitten in der Steppe mit seinen paar hundert Schafen und Pferden und so weiter. Die nächste Gemeinde ist 200 Kilometer entfernt. Und ich sage zu ihm, Aitkase, wie machst du denn das? Also du hast ja gar keine Gemeinschaft mit anderen Christen. So alle paar Wochen oder so macht er sich dann auf den Weg. Dann sagt er, Gott, pass auf meine Schafe auf. Und dann geht er los. Und dann sage ich, wie machst du das? Und dann hat er einen schönen Satz gesagt. Hat er gesagt, ich gebe meine Freude an die Schafe weiter. Also wie er seinen Glauben lebt. Er gibt seine Freude an die Schafe weiter. Ne? Also das sind wunderbare Hirten. Ne? Da wäre ich auch gerne ein Schaf, die ihre Freude an die Schafe weitergeben. Wunderbar. So, dann gab es eine besondere Situation. Wir waren mit dem Optiker-Team da in der Region im Norden und saßen alle in der Mittagspause im Kreis und jeder guckte auf sein Handy, ne, und neue WhatsApp-Nachrichten checken und so und so. Und er saß auch mitten in unserer Runde, weil er sich auf den Weg gemacht hatte, um uns zu treffen und zu besuchen. Und er war der Einzige, der nicht auf sein Handy guckte, weil er keins hatte. Also er hatte so ein altes Nokia. Da kann man drauf gucken, aber da sieht man, ne, da ist nichts. So. Und dann merke ich plötzlich, wir gucken alle unten auf unser Handy und der guckt so, ne, so durch die Gegend. Und das war mir peinlich, ich entschuldige mich, dass wir so unhöflich sind und ihn nicht wahrnehmen. Und dann sagte er folgenden Satz. Ja, ich sehe nur, dass ihr alle nach unten guckt. Ich gucke nach oben. Das sagt er voller Selbstbewusstsein. Ihr guckt alle nach unten, ich gucke nach oben. Hat er natürlich in der Steppe gelernt. Ist leicht, da in der Steppe mit den Schafen und so, ja, immer nach oben zu gucken und sich nicht von den Medien, die er ja nicht hat, ablenken zu lassen. Ja, das ist ein wunderschönes Bild für mich. Was prägt uns? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir mit Jesus erfolgreich leben wollen, wenn ich das mal so sagen darf, weil uns das immer wieder zurückwirft, weil wir so viele Einflüsse haben, die uns nicht gut tun, die vielleicht an sich nicht unbedingt schlecht sind. Aber wir nehmen das Handy mit sogar ins Bett, ne? Oder ja, morgen gucken wir sofort drauf und so. Das ist nur ein Beispiel. Ja, ich will nicht gesetzlich werden, aber was? Überleg dir, wo passt du dich dieser Welt ein? Weil die Welt einfach einen riesen Einfluss hat auf dich. Und wo guckst du nach oben? Lasst euer Denken erneuern. Der im Wort Gottes gegründet ist, der sein Wort betrachtet Tag und Nacht, so wie es im Psalm 1 steht, ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Wenn du dich wunderst, dass du verwelkte Blätter hast, ja, das merkt man ziemlich schnell. Das fängt mit den Blättern an, wenn die welk werden. Dann weißt du, dir fehlt Nahrung, dir fehlt Wasser. Dir fehlt das Wort. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist Vers 2. Lasst euch nicht in das Schema dieser Welt pressen. Macht einen Unterschied. Lasst euer Denken erneuern. Und dann passiert das Wunder, dass ihr verändert werdet. Hier steht das Wort Metamorphose. Das kennen wir alle aus dem Biologieunterricht, wenn aus der Raupe ein Schmetterling wird. Wesensveränderung. Gott verändert uns, wenn wir uns ihm hingeben und wenn wir uns nicht nach den Maßstäben der Welt anpassen. Jeden Tag neu entscheiden, jeden Tag gucken, was kann ich rausschmeißen und kriege ich genug Nahrung, damit meine Blätter nicht verwelken, damit ich Frucht bringe. Frucht für ihn, für meine Familie, für die Ewigkeit, Segen für andere Menschen bin. Amen. Ja, ich möchte noch den Segen sprechen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu aufstehen. Segensworte aus Philipper 4. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und Gott, unser Vater, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, gebührt die Ehre für immer und ewig. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen. Dann noch einen schönen Sonntag.